Der LASK vor Kübauer, der LASK mit Kübauer. Vom Abstieg zum Titelkandidat und das binnen 6 Runden. Wenn die Bundesliga Stranger Things wäre, dann wäre Don Didi 11. Oder wie kann man sich das sonst erklären, Harald und Patrick?
Wenn die Bundesliga Stranger Things wäre, würde ich sie nicht schauen.
Dann würde ich mich gar nicht auskennen.
Es ist so arg, oder? Wie kennst du jetzt diese Serie einfach nicht schauen? Jetzt ist die letzte Staffel gerade rausgekommen, letzte Woche.
Ich warte, bis fertig ist und dann binge-watch ich einfach alle 47 Staffeln. Wie viel gibt's?
5.
Cool.
Also ich habe aber das Gleiche bei Breaking Bad gemacht. Ich glaube, 10 Jahre später nach diesem ganzen Hype habe ich das mal gebinge-watcht und war dann geflasht, wie geil diese Serie doch nicht ist.
Muss ich auch gestehen, habe ich auch nicht gesehen.
Habe ich auch noch vor mir.
Ganz schlimm. Was?
Also ich wär mich im Weihnachtsurlaub einsperren und wäre ja. Breaking Bad, Game of Thrones und Stranger Things schon.
Wir haben ja gesagt, du bist noch bei Steve Urkel bist ausgestiegen. Bei diesem ganzen Seriengame.
Hin und wieder schaue ich Simpsons, als Simpsons-Folge.
Ja, aber die Neichen sind auch nicht mehr so gut. Seitdem Anke Engelke das Engelke. Einspricht, ja, finde ich die March auch nicht so. Ich bin halt mit einer anderen March aufgewachsen. Aber wir driften ein bisschen vom eigentlichen Thema ab.
Kann sein, vielleicht.
Didi Kübauer, LASK, Patrick, wie heftig sind diese Stats vom Don Didi?
Ja, ist schon brutal, wenn man sich das anschaut. Ich meine, als er zum LASK gekommen ist, waren sie 11. und hatten 11 Punkte Rückstand auf Platz 1. Jetzt, 6, 7 Spieltage später mit ihm an der Seitenlinie, sind sie 3. und nur noch einen einzigen Zähler von Tabellenführer Salzburg entfernt. Und ja, Kübauer jagt einfach einen Jaßler-Rekord von 2021-22.
Der hat damals 10 Siege in Folge in der Bundesliga gefeiert, also nach seinem Amtsantritt.
Ja. Also von dem her, die Zahlen, die sind wirklich gigantisch. Von Didi Kübauer, die Frage von Matthias Riemer, ist Didi Kübauer als Trainer in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch unterschätzt? Seit er beim WAC weg ist, läuft es dort gar nicht mehr. Dafür ist der LASK plötzlich nur mehr einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Würde Sie auch sagen, dass Kübauer vielleicht auch in den letzten Jahren generell so ein bisschen unterschätzt worden ist? Und dass seit diesem Pokalsieg, dass da ein bisschen eine andere Wahrnehmung auch da ist?
Ich glaube schon, dass viele nicht so recht wahrnehmen, wie sich Didi Kübauer als Trainer und Mensch entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Ja. Und dass der auch abseits des Rasens sehr viel tut, um seine persönliche Entwicklung voranzutreiben.
Ja. Stichwort Englischkurs mit der Frau von Johnny Ertl, glaube ich, hat er da beim Interview mit dem ORF oder Sky, bin mir nicht mehr ganz sicher, hat er auch erwähnt, dass er sich auch dort fortbildet, um eben auch seine Ansprache in Englisch so rüberzubringen, authentisch, wie es, glaube ich, auch nötig ist, um wirklich dieses Feeling von Didi Kübauer dann auch zu bekommen.
Ja, und was auch für ihn spricht, was man nach dem LASK gegen Rapid-Spiel auch gehört hat von den Spielern, dass er ihnen den Druck genommen hat, also dass sie befreiter aufspielen können wie unter Sacramento und musste ja auch nur die Zahlen von Kübauer im 2025er Jahr anschauen. Sein Punkteschnitt ist ja brutal, der liegt bei 2,17.
Ich glaube, was ganz interessant war, was er dem Kollegen Georg Sohler im Interview mit 90 Minuten auch erklärt hat und erzählt hat, dass er, wenn er neu zum Verein kommt, dass ihm eigentlich völlig egal ist, was davor war. Und dass er jetzt auch nicht in den Einzelgesprächen mit Spielern hören will, was es für Probleme bisher gab, sondern dass er halt da echt, es startet bei null, Reset-Knopf und gehen wir es an. Und ich glaube, dass das dieser LASK-Mannschaft immens geholfen hat. Und ein paar Einzelspieler, über die wir jetzt wahrscheinlich dann auch noch reden werden.
Natürlich, aber zunächst nur zu diesem Kalenderjahr 2025 Stats, 2,17. Damit holt er einfach im Kalenderjahr 2025 mehr Punkte oder einen besseren Punkteschnitt als Sturm Graz und die sind unterm Strich ja Meister geworden und er war lange Zeit beim WRC-Trainer und hat den LASK übernommen. Also ich finde das wirklich auch gigantisch von den Zahlen her. Die sprechen natürlich eindeutig für Didi Kübauer und wie du es auch schon gerade erwähnt hast, er hat einfach als Spieler, finde ich, auch besser gemacht in diesem kurzen Zeitraum. Also ich finde ein Pochade, wie der gegen Rapid abgeliefert hat, das ist unfassbar. Und der war vor ein paar Wochen nicht unbedingt der Publikumsliebling bei den LASK-Fans.
Oder der Trainerliebling bei Joao Sacramento. Ich meine, der hat zwischen Runde 4 und 7 keine einzige Spielminute gemacht. Oder zwischen 3 und 7 eine. Mhm. Seit Didi Kübauer da ist, ist er im defensiven Mittelfeld gesetzt. Davor ist er oft als Innenverteidiger auch zum Einsatz gekommen. Ja, und ich meine, der Assist zum 1-0 war es,
glaube ich. 1-0, ja.
Unfassbarer Pass, also unglaublicher Pass und auch beim 2-0 sehr gut eingebunden in die Kombination und auch den Assist gemacht. Richtig stark.
Aber nicht nur Buchada, ich finde auch ein Moses User ist unter Kübauer auch neu aufgeblüht. Ich meine, Moses User und Sascha Horvath, ja, einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die Kübauer schon einmal beim LASK erlebt haben. Ja. Und die blühen sowieso auf. Und Sascha Horvath fand ich gestern auch wieder bärenstark. Also das ist für mich sowieso einer der kontinuierlichsten LASK-Lichtblicke. Und Didi hat es einfach auch geschafft, in kürzester Zeit seinen Stamm zu finden. Ich meine, wenn du auf die Bank schaust, wer da halt eben nicht einmal mehr einen Leibball hat, wie ein Max Entrup zum Beispiel oder auch ein Sascha Kalajdzic, der vom Namen her eigentlich auch sich an mehr Spielzeit erhoffen würde, aber du kommst einfach in diese stark eingespielte LASK-Truppe ganz, ganz schwer ran.
Genau, also gerade an Danny Ren und Uso, die einfach super miteinander funktionieren, ist es einfach schwer, wirklich reinzukommen. Der Benji 1908 hat das auch angemerkt, sind Samuel Danny Ren und Moses Uso das gefährlichste Stürmerduo der Liga. Immer wieder sind es die beiden, die gefährlich werden und das 2:0. Ich glaube, mehr braucht man nicht sagen, das war wunderschön.
Aktuell sind sie es definitiv, meiner Meinung nach. Wir haben mal gerade den USA-Kader angeschaut. Da sind jetzt nicht so viele Weltklasse-Stürmer unterwegs, also vielleicht darf sich Samuel Adeniran noch leise Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Heim-WM machen.
Ja. Ist schon schwer, glaube ich. Also du hast dann Balogun, der spielt ja bei Monaco, wenn ich mich nicht irre, oder halt eben auch einen Ricardo Pepi. Also das sind schon gute Stürmer dabei. Natürlich, Hoffnung lebt, selbstverständlich, vor allem wenn er weiterhin zur Leistung bringt beim LASK. Wünschenswert wäre es natürlich.
Ich glaube auch, also das, ich glaube, man kommt dann irgendwann an Danny Ren auch nicht vorbei, wenn der LASK wirklich so in dieser Schlagzeile weiter performt. Vielleicht das, was bei Danny Ren halt nur ein bisschen das Problem ist, dass er trotzdem zu wenig aus seinen Chancen macht, dass er einfach jetzt von der Torquote her noch nicht dort ist, wo er meiner Meinung nach sein sollte. Aber das kann ganz schnell in eine andere Richtung ergehen.
Das stimmt, aber ich finde gerade, was auch das Herausspielen von Chancen angeht, hat er sich in den letzten Wochen extrem verbessert.
Das stimmt. Ich habe nämlich eher so Anfangslastzeiten mehr als Brecher vorne in Erinnerung, der in den Spielaufbau auch wenig eingebunden war. Da sieht man schon, finde ich, Ansätze, die besser sind. Natürlich geht ihm nicht auch jeder Pass auch zum Mitspieler, aber ich sehe da eine Weiterentwicklung bei Sam Adeniran und kann sich sehen lassen.
Vielleicht sucht Maurizio Pochettino gerade schon die Telefonnummer von Didi Kübauer.
Ja, sie können sich mittlerweile gut miteinander verständigen. Also dort hat einfach eine Weiterentwicklung auch sprachlich stattgefunden bei Didi Kübauer. Nochmal zurück zu dieser Eingangsfrage auch von Matthias. Habt ihr, ist für euch jetzt, hat dieser Cup-Sieg von Didi Kübauer auch was bei euch bewegt? Denn ich meine, ich kann mich schon noch zurückerinnern, gerade in diese Zeit, als Didi Kübauer dann bei Rapid als Trainer vorgestellt worden ist, da habe ich damals nur das Gefühl gehabt, puh, vielleicht ist ihm das doch noch ein bisschen eine Nummer zu groß, der Verein Rapid. Wenn ich jetzt die aktuelle Situation betrachte, würde ich fast sagen, Didi Kübauer ist vielleicht der Bundesliga schon entwachsen, denn der nächste logische Schritt kann bei Didi Kübauer eigentlich nur mehr das Ausland sein.
Ja, ich meine, wenn ich mir den Namen Didi Kübauer immer ins Gedächtnis rufe, dann fällt mir immer sehr starke Starts ein bei den Vereinen, die er trainiert und dann auch wieder einen Leistungsabfall. Ja. Beim WRC war es, finde ich, ein bisschen andersrum. Da hat er es eigentlich geschafft, sich kontinuierlich einfach ein Standing aufzuarbeiten und auch einfach den Verein weiterzuentwickeln, der dann in diesen Cup-Sieg gemündet hat. Jetzt beim LASK ist er halt gleich wieder Vollgas am Start. Schauen wir mal, wie es dann noch weitergeht, wenn sie mal stolpern sollten. Aber in der Hinsicht sehe ich schon Entwicklung auch bei Didi Kübauer selber. Und ganz ehrlich, ich wünsche ihm, dass er eines Tages sich auch einmal im Ausland beweisen darf.
Weil du Rapid angesprochen hast, ich meine, der ist vor 7 Jahren Rapid-Trainer geworden. Ne? Wäre ja Wahnsinn, wenn es dich in der Zeit, und Didi Kübauer war durchgehend Bundesliga-Trainer in der Zeit, in 7 Jahren nicht weiterentwickelst. Ja? Natürlich hat er das gemacht und natürlich ist der logische nächste Schritt das Ausland. Also Didi Kübauer bildet sich ja nicht nur weiter und macht diesen Englischkurs, nicht nur, damit er als LASK-Trainer mit Sam Adeniran reden kann.
Das glaube ich eh. Nein, aber schau, auch wenn du nur mal zurückdenkst an diese erste Ära beim LASK, da waren davor Valerian Ismail, da war Oliver Glasner Trainer, dann ist Didi Kübauer gekommen, das war zu jener Zeit, hat man schon, glaube ich, waren bei vielen LASK-Fans auch Fragezeichen, ist es jetzt der richtige Typ Trainer für unsere Mannschaft, für diese perspektivische Planung, dass man halt wirklich auch international total durchstarten will. Dann hat er eigentlich eine super Saison abgeliefert und ist gestanzt worden, weil er, glaube ich, auch weil ich gehe davon aus, dass man beim LASK vielleicht jetzt der perspektivisch nicht diese Entwicklung gesehen hat mit Didi Kübauer. Und ich glaube, dass er einfach es jetzt in den letzten anderthalb Jahren bewiesen hat, dass er auf jeden Fall imstande ist, viel größere Aufgaben zu bewältigen.
Definitiv. Aber jetzt ganz ehrlich, schau dir mal an. Admira, WRC, St. Pölten, Rapid, LASK, WRC, LASK. War für irgendeiner einer dieser Truppen zu dem Zeitpunkt, wo Didi Kübauer gekommen ist und Didi Kübauer nicht der richtige Typ Trainer?
Na, du, es hat ja
überall funktioniert.
Ja,
aber es funktioniert natürlich als Trainer funktioniert das, wenn man am Ende funktioniert es dann irgendwann nicht mehr so richtig, ja, außer man wird aus dem Vertrag rausgekauft oder hat eine Ausstiegsklausel, wie es jetzt beim Wechsel vom WRC zum LASK der Fall war. Aber das ist ja der natürliche Kreislauf eines Trainerlebens bei einem Verein, dass es dann irgendwann einmal nicht mehr so super funktioniert und dann bist du weg. Ja.
Nein, also von dem ist es eher so. Und er hat eben mit allen Vereinen einfach auch Erfolg gehabt. Also denkt man nur zurück an diese sensationelle Aufstiegssaison auch und bei der Admira, als er sie in die Bundesliga geführt hat.
Ich habe halt seine Entlassung schon damals beim LASK nicht verstanden. Da hat es einfach Personen gegeben im Verein, die wahrscheinlich mit Didi einfach nicht können haben. Ja. Und jetzt hat man sich den Fehler scheinbar auch eingestanden und ist über den Schatten gesprungen und hat einen Didi Kübauer wieder zurückgeholt. Das ist das Beste, dass den LASK einfach passieren hat können.
Um nochmal zurückzukommen zum Thema Stranger Things, apropos 67,2% der Zuseher bei der letzten Answer-Konferenz hatten kein YouTube-Abo. Wie geht es eigentlich? Harald wünscht sich ein Abo von euch zu Weihnachten und ihr bekommt dafür ganz viel Brandl-Liebe.
Ich wünsche mir mal zum ersten Advent.
Ja, gute Idee, weil zu Weihnachten, das dauert ja noch.
Ja, na sicherlich. Also bitte folgt uns auf YouTube. Na, momentan, ich meine, wir haben natürlich jetzt den LASK sehr gelobt. Es hat einen Konterpart gegeben in dieser Partie, nämlich Rapid, die sind 0-3 abgeschossen worden. Und sagen wir, wie es ist. Also das war wieder nix. Also es war jetzt kein Trainereffekt zu erwarten. So ehrlich muss man auch sein. Aber es war schon sehr, sehr dürftig, was von den Hütteldorfern gestern auch wieder gekommen ist. Also ich sehe da offensiv ein laues Lüftchen und nicht mehr.
Völlig chancenlos gewesen gestern. Völlig chancenlos.
Dürftig. Ich meine, ganz ehrlich, hat man sich mehr erwartet. Also bei uns in der Redaktion bei der Frage des Tages fürs Wochenende am Sonntag hat jeder auf einen LASK-Sieg getippt. Alles andere wäre doch schon sehr überraschend gekommen. Man sieht halt eben bei Rapid vielleicht ein leichteres Aufbäumen, als es in den Spielen zuvor war, aber es bringt da halt nichts, wenn du spielerisch vor nichts zusammenbringst und hinten eigentlich immer wieder anfällig bist auf Gegentore. Ja. Und auch wenn der Pauli Gadler bei diesen drei Gegentoren nicht bei jedem jetzt souverän war oder gut agiert hat, hat er davor schon noch den ein oder anderen Einschlag verhindern können. Sonst wäre die Sache noch ungemütlicher geworden für Rapid und für Stefan Kulowitz.
Nicht so souverän war auch das Interview von Stefan Kulowitz bei den Kollegen von Sky, der von einer coolen Woche gesprochen hat. Klar, das war bezogen auf den UEFA Pro Lizenzkurs, den er abgeschlossen hat und bestanden hat. Dennoch in dieser Phase, gerade eigentlich dein Vorgesetzter ist gerade gestanzt worden, von einer coolen Woche zu sprechen. Er hat es dann eh revidiert, nach der Partie nochmal hat er das versucht zu glätten, aber es ist halt gesagt und das Fettnäpfchen ist meiner Meinung nach sehr, sehr fett.
Ja, ist ein Fettnäpfchen, in das man nicht treten muss, sagen wir mal so. Ja. Wo man sich dann halt hinstellen kann und sagen kann, ja, schön und für mich persönlich super, aber ja. Es geht um den SK Rapid und die Woche war jetzt nicht so cool für Rapid, glaube ich.
Daraus wieder lernen.
Ja, absolut. Renel1220 hat via YouTube die Frage gestellt, steht sich der SK Rapid mit seiner Freundalwirtschaft Hoffmann, Katzer, Kulowitz, Gadler selbst im Weg? Sollte die gesamte Funktionärsebene grundlegend mit externen Fachleuten umstrukturiert werden?
Expertenregierung quasi, ne?
Ja, stimmt. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wenn jetzt dann nur Leute in der Führung wären, die nichts im Vorfeld mit Rapid zu tun gehabt haben, gehe davon aus, dass die Fans wieder fordern würden, ja, wir brauchen den Rapid-Geist, wir brauchen wieder die Legionäre da auf der Ersatzbank und in den Führungsebenen. Ich glaube, es ist einfach die Mischung macht es. Und ich glaube, dass das Rapid schon in den letzten Jahren schon auch versucht hat, einmal ein bisschen umzukrempeln. Momentan sind natürlich viele mit Rapid-Vergangenheit mit dabei, aber ich finde, der Katzer, auch wenn es jetzt sportlich nicht läuft, hat er rein wirtschaftlich gesehen den Verein mit seinen Transfers schon auch viel gebracht.
Also ich glaube auch, dass du als Verein und dann ja noch als Traditionsverein, wie es Rapid ist, mehr als Red Bull Salzburg zum Beispiel, halt schauen musst, dass du deine Identität irgendwie wahrst. Ja, und wie kannst du diese Identität wahren, indem du an gewissen Positionen Menschen hast, die wissen, wofür der Verein steht, die wissen, wie der Verein tickt, die wissen, wie die Fans ticken, wie die Menschen in diesem Verein ticken. Nichtsdestoweniger kannst du halt nicht einfach nur im eigenen Saft braten. Das geht sich halt nicht aus. Ja. Ich glaube, mir fällt jetzt kein Traditionsverein der Welt ein, der wirklich nur mit seinen eigenen Leuten dauerhaft Erfolg hat. Sehe es wie du, dass Rapid Joe mitunter das ganz gut hingekriegt hat. Ja. Es war jetzt auch, denk an die Müller-Büskens-Phase zurück, da war wenig Freundelwirtschaft, hat jetzt auch nicht so funktioniert. Also es, diese Sachen werden halt oft kritisiert, wenn es nicht funktioniert. Ja.
Und umgekehrt.
Und also, andersrum, ja, okay, so wie sie jetzt dastehen, ja, und davor war jetzt Peter Stöger auch Teil dieser Freundelwirtschaft, weil er auch bei Rapid gespielt hat.
Eben
weiß
nicht.
Ich nicht, ja. Ja, waren genau. All diese Menschen tatsächlich Freunde und sind's, was man hört, nicht zwingend. Aber ja, und ich denke, dass der logische nächste Reflex ist, dass auf der Trainerbank wieder wer kommt, der jetzt den Rapid-Geist noch nicht kennt. Vielleicht in sich trägt, aber jetzt keinen Stallgeruch hatte.
Schieß mir gleich die Frage vom den Usernamen kann ich nicht vorlesen. Rapid ist spielerisch seit dem ersten Spiel eine Frechheit. Wer wird jetzt der neue Wunderwutzi? Wer wird der neue Rapid-Trainer?
Vielleicht täte Rapid gut daran, den neuen Trainer mal nicht als Wunderwutzi zu verkaufen.
Ja, das war jetzt nur der User AKJKFTHPCHJ98. Ja, na schau. Was glaubst du, wird es jemand sein mit Rapid-Vergangenheit oder eine externe Lösung?
Ich hoffe nicht. Also erstens einmal, ich glaube auch nicht, dass ein Stefan Kulowitz über den Winter hinaus Rapid-Trainer bleiben wird. Das traue ich ihm einfach auch nicht zu. Und wer der neue Trainer wird, das ist eine ganz schwierige Frage. Wie gesagt, ich habe letztens, als wir hier gesessen sind, ein paar Namen gedroppt, die frei wären. Bin dann irgendwie bei Urs Fischer hängen geblieben, weiß nicht warum. Irgendwie, ich habe da so ein Gefühl, dass er Außenstehender ist. Möchte trotzdem auch nicht mit Markus Katzer jetzt tauschen und da einen neuen Mann finden, weil das ist, glaube ich, wirklich die schwierigste Trainerbestellung, die er jetzt da vollbringen muss.
Naja, vor allem, weil die ersten zwei Shots sind jetzt ein bisschen daneben gegangen, muss man da sagen.
Auf jeden.
Also deswegen ist diese Trainerbestellung noch wichtiger als die letzten zwei, glaube ich. Verlassen wir Linz und reisen weiter in die Oststeiermark zum Duell TSV Haberg gegen Sturm Graz. Es war so wenig los, dass sich sogar der VAR verabschiedet hat zwischenzeitlich und dabei schon für einen ziemlich fetten Aufreger gesorgt hat, denn die Abseitsstellung von Haberg, ich glaube es war in Halbzeit 2 von Marco Hoffmann, wenn ich mich nicht täusche, das wäre, glaube ich, ohne VAR, wäre er da auf und davon gewesen. Also mit VAR wäre er da auf und davon gewesen hätte vielleicht das 1:0 erzielt. Also
kurz die Szene, weiter Ball. Hoffmann startet eigentlich aus der eigenen
Hälfte sogar,
kann also gar nicht im Abseits sein. Wird aber, sobald er den Ball berührt, zurückgepfiffen wegen Abseits. Warum wieder zurückgepfiffen? Weil die Schiris wissen, es gibt keinen VAR, der das kontrollieren kann. Also bleibst du halt bei der Regel, die es ja ursprünglich gibt, dass du sagst, okay, wenn der Abseitsstehende den Ball berührt, brichst du die Szene ab. Was halt der Wahnsinn war, in dem Fall. Und deswegen vielleicht auch alle, die dann sich immer wieder wünschen, dass wir den VAR abschaffen, dann passiert halt sowas.
Ja, also genau, das sind die Szenen.
Ich verstehe halt nicht, bei Lask gegen Rapid gab es große Pyro-Unterbrechungen. Natürlich, du hast einerseits eh nichts am Spielfeld gesehen, aber zusätzlich natürlich auch für den VAR, weil der hätte auch jegliche Spielsituationen nicht bewerten können, weil es keine gescheiten Bilder gibt. Da brechen wir halt eben ab die Partie und warten zu, bis es wieder funktioniert. Bei Hardback gegen Sturm fällt der VAR scheinbar aus und da lassen wir aber weiterspielen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Also warum hat man da nicht auch noch zugewartet, bis man im Meidling wieder bessere Bilder hat oder generell wieder Verbindung da ist? Es ergibt keinen Sinn. Ich verstehe das nicht und deswegen habe ich auch den Ärger und den Zorn der Hartberger und allen voran auch von Manni Schmidt verstanden.
Ja, waren ja auch die Spieler ziemlich verärgert. Lukas Spendelhofer im Nachgang ja auch den Schiedsrichter kritisiert. Also verstehe ja, ist natürlich erbittert, denn gefühlt war Haberg jetzt nicht extrem überlegen, aber sie waren schon das tonangebende Team in diesen Spielen, vor allem erste Halbzeit, echt ein paar lange Pässe auf Elias Havel, der richtig gut verarbeitet hat, dann halt im Abschluss dann ein bisschen zu ungenau war, aber trotzdem war es eigentlich jetzt nicht so schlecht. Aber Sturm gewinnt das erste Mal. seit 4 Bundesliga-Runden. Das ist halt auch ein Marken einmal für den amtierenden Meister. Oder Kitischwili mit seinem 8. Saisontor. Der Jakob Stahlbacher hat via YouTube geschrieben, es wird langsam Zeit, Sturm in SK Kitischwili umzubenennen.
Ja, Isson bleibt einfach der Dreh- und Angelpunkt für den SK Sturm. Musst du wirklich hoffen aus Grazer Sicht, dass der Kitischwili weiterhin in der Saison einfach fit bleibt und er nicht mal ausfällt. Ja. Ich meine, ja, dann hat vielleicht ein anderer Spieler die Chance, in diese Fußstapfen ein bisschen reinzutreten oder auf sich aufmerksam zu machen, aber du siehst von Spiel zu Spiel, wie wichtig ein Otar Kitischwili dem SK Sturm einfach tut und ich glaube eben auch einen Jürgen Säumel.
Ich meine, er war ja angeschlagen, diesmal ist er erst von der Bank gekommen, hat man eh in der ersten Hälfte gesehen. Wieder mal, wie sehr fehlt, es gibt in dieser Liga halt, wenn überhaupt, eine Handvoll Unterschiedsspieler. Und er ist halt der Daumen.
Ja, eh, aber ganz ehrlich, ist er momentan irgendwie so der. Ich meine, ist Sturm zu abhängig mittlerweile von Otar Kitischwili, vor allem in der Saison wirkt es ja schon so. Das war gefühlt in der Vorsaison. Natürlich schon, weil da war auch überragend, aber da sind ein bisschen die anderen auch in die Bresche gesprungen.
Es wirkt auf mich so, als ob in der ganzen Liga eigentlich in der Offensive alle Vereine von ihren Unterschiedsspielern abhängig werden das und stimmt. Viele halt keinen haben.
Ja, ein guter Call, ja, sicher, ja, so. Ja, aber trotzdem 1-0, Sturm gewinnt erstmals wieder.
Sturm am Mittwoch mit dem Nachtrag gegen die WSG Tirol.
Ja. Kann endlich.
Mit einem endlich Sieg, wieder. Endlich haben wir dann eine vernünftige Tabelle wieder. Ja. Kann mit einem Sieg 28 Punkte am Konto haben und dann quasi 2 Punkte Polster an der Tabellenspitze.
Schauen wir mal, WSG momentan auch sehr gut drauf. Wir machen weiter mit dem Tabellenführer, aktuell noch, und der heißt überraschenderweise auch nach dieser Runde Red Bull Salzburg. Es gab nämlich nur ein 1:1 beim SC Altach und einen ganz großen Aufreger. Ich leite ein mit der User-Frage von Elias Dietrich. Was sagt ihr zu dem nicht gegebenen Elfer bei Altach gegen Salzburg?
Das ist ein Skandal, den Elfer nicht zu geben oder sich ihn nicht anzuschauen.
Das
oder
ist der größte sich Skandal,
ihn
noch, ja.
Im Hintergrund vielleicht anzuschauen und zu sagen, na, passt schon. Null Verständnis für die Szene. Null.
Da ist es auch verständlich, dass ein Thomas Letsch nach dem Spiel auf 180 ist. Ja. Würde man nicht anders gehen. Ich habe mir diese Konferenz eben auch angeschaut und bin bei einem diesen Ärger, warum der Wahrausfall ist in Hartberg und das Spiel geht weiter, zu anderen halt eben diese Elfmetersituation, wo sich der VAR nicht eingeschalten hat, vergeht leider mal wieder ein Wochenende, wo wir nicht über den VAR diskutieren.
Thomas Letsch hat nach der Partie gemeint, das ist ein glasklarer Elfmeter, wie der VAR da nicht eingreifen kann. Das ist für mich ein Skandal. Ich sehe es auch so. Der Severin hat geschrieben, war der VAR bei Salzburg gegen Altach Cornflakes zählen? Ich weiß auch nicht. Also so ein klares V-Spiel eigentlich im Strafraum, das einfach nicht einmal gegenzuchecken, das verstehe ich nicht. Und dann checkst irgendwelche anderen Dinge 10-mal nach, wo die Hand vielleicht irgendwo in der Nähe des Balles warst. Also das ist einfach diese einheitliche Linie, die einfach dann fehlt und die halt dann immer wieder die Schiedsrichter in die Kritik bringt.
Eben oftmals kleinliche Entscheidungen drehst du so lange um, bis man sagen kann, ja okay, das ist ein Handspiel, das ist ein Foul oder was auch immer für ein Vergehen, und dann bei diesen klaren Sachen schaltet man sich stumm. Das macht von vorn bis hinten keinen Sinn und bitte, es sind noch 2 Bundesliga-Runden bis zur Winterpause. Ich hoffe, dass die Schiedsrichter und auch der VAR vielleicht auch einmal Akkus neu aufladen können und vielleicht auch die ein oder andere Situation aus dem Herbst neu bewerten, hinterfragen und sich schleunigst weiterentwickeln.
Abschließend noch Input von Tobias. Für Letsch spricht eigentlich nur noch, dass niemand da ist, der seinen Nachfolger sucht. Auch da nach wie vor Salzburg auf der Suche nach dem Sportdirektor.
Ist sicher für Thomas Letsch kein Nachteil, dass es aktuell da niemanden gibt, der sich jetzt bemüßigt fühlt zu handeln. Mhm. Bemüßigt ist das falsche Wort, er war anders gesucht, aber nicht gefunden.
Passt schon, ja.
Ist ja auch brutal eigentlich. Salzburg platzt zum dritten Mal in Folge und zum dritten Mal in Folge bleiben die aber trotzdem am Ende des Spieltags noch immer Tabellenerster.
Das
also,
ist es, ja.
Bei Rapid, die Krise, die hätten mit einem Sieg beim LASK zum Beispiel jetzt auch wieder Tabellenerster werden können. Ja. Also, das ist schon wild. Ich glaube, da profitiert der Thomas Letsch auch einfach nur davon, dass die anderen auch sorry, unfähig sind gerade.
Ja, ich meine, wenn man den Vergleich zur Vorsaison zieht, dann hat Pepin Leinders halt auch nur einen Punkt weniger geholt. Also Thomas Letsch einen Punkt mehr am Konto nach 15 Runden.
Ein Wort noch zu Altach.
Ja.
Geht weiter bergauf, ne?
Altach hat einfach mit Sturm übrigens die beste Defensive der Liga noch immer. Und ist nur Zehnter. Und Sturm ist Zweiter. Ja, ja. Das ist so wild.
Ja, auf jeden Fall ein Achtungserfolg, sagen wir mal so. Also ja. 1:1 gegen. Oder ist es nur ein Achtungserfolg gegen Salzburg zu punkten? Also ganz ehrlich, ist es in der Saison nur Achtungserfolg?
In der Liga ist nichts mehr ein Achtungserfolg.
Nein, es ist einfach schon fast erwartbar. Ich glaube, mein Tipp war ein X.
Vor allem letzte Woche hat es auch geheißen, von Rang 1 bis 7 sind es vier, fünf Punkte gewesen. Ja. Genau, jetzt hast du von Rang 1 bis 8, wo die SV Ried jetzt da mittlerweile ist, sind es nur 6 Punkte. Also im Grunde genommen wird dieser Pool an potenziellen Meistergruppen, Mannschaften immer größer.
Ja, aber ich glaube, in den nächsten Runden sehen wir dann einen Tabellenführer LASK, der sich ein bisschen absetzt. Also davon geht
mag sein, aber ganz ehrlich, wenn das so weiterläuft, dann haben wir bis zur 22. Runde einen Fünfkampf um das obere Playoff und um das untere.
Ja, wie geil wird das werden?
Das wird ein ganz
wieder Gemetzel.
Viel Spaß an jede Redaktion, die Matchberichte schreiben muss.
Das ist nur Live-Watch-Party wird es denn geben. Schließen wir die Partie ab, machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter mit der Austria gegen WSG Tirol.
Ging zwar abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Und da sind wir auch schon wieder zurück, ganze Konferenz Episode 63. Ihr kennt ja die Serie Dexter nicht, oder? Oder hat irgendwer von euch Dexter angeschaut? Was hast du angeschaut? Nicht, was schaut es eigentlich für Serien?
Ich überlege.
Himmlische Familie, haben wir vorher schon gesprochen.
Von den großen Serien House of Cards habe ich relativ viel geschaut.
Ja.
The Crown habe ich geschaut.
Ja.
Ich glaube, tatsächlich alles. Wednesday habe ich gesehen.
Ja, okay. Ja, ist gut.
Ja.
Und du?
Ich schaue tatsächlich gar nicht so viele Serien.
Ja, was? Aber du hast Breaking Bad nicht gesehen. Du hast Nein. Stranger Things nicht gesehen. Nein. Du hast Dexter nicht gesehen.
Nein.
Du hast Game of Thrones nicht gesehen.
Nein.
Aber weißt du, was er gemacht hat? Er war draußen.
Kennst du das noch? Damals so frische Luft, rausgehen, Freunde treffen,
geht ins Fußballstadion.
Was unternehmen.
Jetzt tust du, als würdest du rausgehen oder Baum kraxeln.
Auch international schauen, Baum kraxeln. Ich wohne in Wien, wo gibt es da Bäume großartig?
Ja, das ist nämlich hier. Wie verstehst du? Stadtkinder, willst du mir jetzt irgendwas von Natur und rausgehen reden?
Ja, jetzt bist du ein Serien-Junkie geworden.
Von Natur hat keiner was gesagt.
Man kann
auch in der Stadt rausgehen.
Ja, sicher, das ist mir schon
wie
klar.
Wie kannst du dir all die Serien anschauen, wenn du eigentlich kompletter Trash-TV-Liebhaber bist?
Das ist ein bisschen weniger geworden.
Was?
Aber ich habe ganz ehrlich, ich habe Game of Thrones und sowas aber eher nicht angeschaut. Aber Dexter ist für mich, also das muss man unbedingt gesehen haben, Breaking Bad natürlich und Stranger Things. Also sind wir da jetzt auch weiter. Nach Austria Wien gegen die WSG Tirol ein packendes 0:0 in der Generali Arena vor 13.008 Zuschauer. Du warst live vor Ort und hast dir das gegeben.
Das sind die Spiele, wo du als Journalist auf der Tribüne sitzt und da denkst, eigentlich hätte ich auf der Couch bleiben können daheim, da ist wärmer.
Stranger Things.
Und wo du dann so ab der 75. denkst, was ist jetzt eigentlich die Geschichte? Was mache ich jetzt nach dem Spiel?
Ja, also hast du Moritz Wels geschnappt.
Mit Moritz Wels
und wechselt er zurück. Und? Geht er zurück?
Er äußert keine Wünsche, er schaut von
Spiel zu Spiel.
Ja, ist klar. Aber,
was soll er sagen? Ja, ich will unbedingt jetzt schon zur Austria zurück.
Ich
kann er nicht machen.
Ich denke nicht, dass er im Winter zur Austria zurückkommen wird. Es hat sich auch Philipp Semlitsch, sein Trainer, ganz klar, ich meine, ja, Nona für einen Verbleib bei der WSG ausgesprochen, auch weil es die Entwicklung angeht, weil Moritz Wels halt einfach Stammspieler ist bei der WSG. Mhm. Das wäre ja wahrscheinlich auch nicht, wenn er zur Austria zurückkehrt. Deswegen glaube ich, dass für seine Entwicklung tatsächlich noch vernünftig ist, die Saison bei der WSG zu Ende zu bringen.
Obwohl der Nied der Austria an Offensivspielern größer geworden ist in der letzten Woche, oder?
Ja,
aber man Nobotic und Manpreet Zakaria verletzungsbedingt jetzt eine längere Zeit aus. Ich glaube, bei Zakaria weiß man noch nicht ganz genau, was es ist, oder?
Wird jetzt heute oder morgen das MRT dann ergeben. Die Vermutung ist, dass es das Kreuzband erwischt hat.
Ja, das ist halt immer ganz das bitter.
Dürfte aber zumindest, wie gesagt, sehr viel hätte vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ihr das schaut, sind eh schon alle schlauer. Dürfte aber der Meniskus verschont geblieben sein. allein von dem, was sie halt feststellen haben können nach dem, unmittelbar nach dem, nach der Verletzung, von der Beweglichkeit und von der Schmerzresonanz her.
Also wir haben jetzt 10.42 Uhr, es gibt noch nichts. Ich habe gerade nachgeschaut, ob schon irgendeine Aussendung gekommen ist oder sonstiges. Nein, noch nicht.
Ich meine, kann man jetzt endlich Philipp Hosener in die Kampfmannschaft hochziehen? Ich meine, ich warte jetzt seitdem er eigentlich zurückgekehrt ist und man zumindest das ein paar Mal in den Kader aufrückt, dann eingewechselt wird, trifft und auf einmal ist er wieder der Hosener wie 2012, 2013.
Wird nicht passieren.
Wie erklärst du das einen Calvin Boateng, einen Marco Ragusch oder einen Johannes Eggestein?
13 Spiele, 7 Tore. So ganz einfach erklärst, weil er einfach ein Stürmer ist, der trifft. Ist ja scheißegal. Also das kann man nicht erklären. Der schießt Tore, du nicht. Entschuldigung. So, das ist das Ende der Erklärung.
Glaubst du wirklich, dass an Philipp Hosener...
Philipp Hosener ist doch das ist ein Stürmer, der weiß, wo es da steht. So, dass die alten Flosken auspassen.
In dieser Systematik der Austria könnte Philipp Hosener nur auf einer einzigen Position spielen und das ist die von Jojo Eggestein und not gonna happen.
Was wäre dann jetzt in der neuen Philosophie der Austria? Ankerspieler oder?
Philipp Hosener wäre der Inbegriff eines Ankerspielers.
Passt. Ah, wollte ich noch wissen. Nein, ich glaube, was war noch? Zukunftsaktie oder so, wie das Ganze?
Benchmark.
Ja, genau. Das geht sich nicht mehr aus.
Ja, ich meine, was? 36 Jahre?
Ja. Ja.
Wenn sein Körper mitmacht wie der vom Cristiano, dann hat er noch 4 Jahre vor sich.
Fahrt er dann auch zur WM, wenn er in der Bundesliga für die Austria netzt? Dann gibt es nicht mehr die Forderung zu Ronaldo, sondern auf einmal Hosener.
Hat Elias Havel zu wem?
Ja, okay. Ja, wenn der Hosener.
Ja, nein, Elias Havel, ja.
Havel eher.
Ja, was soll ich jetzt noch zu dieser Partie sagen? Ja, außer, dass wir alle wollen, dass der Hosener wieder bei der Austria spielt.
Alle. WSG inzwischen 5 Spiele in Folge umgeschlagen ist wieder.
Ja, und eigentlich die Austria im Griff gehabt hat.
Ja, also vor allem erste Hälfte WSG das bessere Team. Die Austria-Spieler ist keine Lösungen gefunden. Gegen dieses Mann-gegen-Mann-Pressing, das die WSG gespielt hat. Zweite Hälfte war die Austria besser, hat aber spielerisch keine Lösungen gefunden, um ernsthaft vor das gegnerische Tor zu kommen.
Und man darf dieser WSG-Mannschaft am Mittwoch gegen Sturm schon auch etwas zutrauen. Ja? Ja. Also ich meine, sie sind jetzt mit dem einen Spiel noch in der Hinterhand auch nur 4 Punkte entfernt von der Top 6 der Wahl. Also ganz ehrlich, wieso nicht? Sie liefern kontinuierlich starke Leistungen ab und ärgern die Großen und schnappen die Punkte davon. Ich meine, wenn jemand ihnen davor gesagt hat, in Salzburg holst 3 Punkte und bei der Wiener Austria nimmst du auch noch einen mit, sofort unterschrieben.
Ja, so. Also die WSG on fire und die Austria wäre on fire, wenn endlich Philipp Hosener wieder für die Kampfmannschaft stürmen würde. Wir machen weiter mit einer Mannschaft, die on fire ist, nämlich der GRK. 3:1 hat man gewonnen gegen den FC Blau-Weiß Linz. Was war das für ein Traumtor von Murat Şatin? Ich glaube, der kann generell nur Traumtore schießen. Es gibt diese Spieler, die schießen 3, 4, 5 Tore, 6, 7 Tore in der Saison.
Ja.
So peinlich. Aber dafür sind die Bombe.
Ja, bei Murat Şatin war es ja schon in Liga 2 auch immer so. Wenn ich jetzt an einen Albin Gashi denke, der ja auch bei Wels eigentlich auch nur einen Traum danach einen anderen zündet, ist es bei Şatin eben genau dasselbe. Ich meine, es war auch ein bisschen, wurde ihm auch ein bisschen unter die Arme gegriffen, dieser Spielaufbaufehler von Baka Tukanda. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, den musste er dann trotzdem auch so schön reinmachen. Ja.
Baka Tukanda nicht die beste Partie seines Lebens gespielt.
Nein. Ja, in Summe. Waren ein paar Szenen mit dabei. Ja.
Auch beim HRKT-Tor.
Oder ihm zugeschaut.
Keine gute Figur abgeben.
Ja, es war, ich meine, einerseits war es natürlich echt ein schöner Sololauf, aber wenn man es sich genauer anschaut und öfters anschaut, so wirklich daran gehindert worden ist er nicht. Also es sind dann zum Teil 3 Blau-Weiß-Linz-Spieler rundumher mitgelaufen und keiner ist einfach einmal aktiv reingegangen in einen Zweikampf. Wie er das dann macht, top natürlich von Ramis.
Das beschreibt dann auch die Lage bei Blau-Weiß-Linz ganz gut.
Mhm. Ja.
Defensiv sehr, sehr anfällig.
Bevor wir zu Blau-Weiß-Linz kommen, noch eine Frage von Elena Naomi. Hat Ferdls Konzept wirklich nur unter Anführungszeichen gebraucht oder ist das jetzt eher Zufall?
Was meinst du?
Ich glaube, es ist, also wir haben eigentlich den Ferdl vor einem Monat, glaube ich, schon abgeschrieben gehabt, weil ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass das fruchtet. Mhm. Aber Erfolg macht dann eben auch sexy und wenn du in so Flow reinkommst, dann passt ja dann doch wieder alles. Also so schnell ist immer das Fußballgeschäft und schauen wir mal, wie es weitergeht. Also es ist jetzt wirklich eine sehr gute Phase vom GRK, vor allem auch wenn man die Formtabelle anschaut, dann ist der LASK natürlich ganz klar auf Platz 1 nach der letzten 5 Runden mit 15 Punkten, aber dahinter kommt Hapag mit 10 und der GRK ist auf Platz 3 mit 9 Punkten. Also da läuft es momentan schon sehr gut.
ich meine, wir haben halt in Summe eine Liga, wo es in jeder Partie de facto, wenn nicht gerade der Last gegen Rapid spielt, spitz auf Knopf geht. Ja. Und wo halt dann Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen und wo du als Trainer schon oder als Trainerteam schon sehr gefragt bist, einfach das im Kopf der Spieler zu steuern. Mhm. Ja. Und da helfen dir natürlich Erfolgserlebnisse sehr gut und das hat der GRK derzeit. Das hat Blau-Weiß halt zum Beispiel überhaupt nicht derzeit. Mhm. Und da kann es dann aber sehr schnell auch wieder in eine andere Richtung gehen, ja? Wenn halt dann einmal zwei, drei Bälle in zwei, drei Partien nicht so fallen, wie sie eigentlich fallen sollten. Dann kassierst du eine unglückliche Niederlage, kassierst du eine zweite unglückliche Niederlage und dann bist du als Trainer wieder gefordert, dass die Mannschaft aufrichtest und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt ja, eine Blau-Weiß-Phase.
Ich glaube, das war beim GRK in dieser und in der letzten Saison, da hat man einfach unfassbar viel investieren müssen für die ganzen Siege. Da war nicht einmal so ein locker, flockiger Sieg mit dabei, das war immer ganz harte Arbeit und viele Siege haben unterm Strich nicht rausgeschaut. In der Saison halt ähnlich und ich glaube, dass so ein Spiel gegen Blau-Weiß halt einmal wichtig ist, dass du halt ein bisschen das erste Tor geschenkt kriegst. Ich meine, der Abschluss à la Bonheur, aber trotzdem, dass einfach mal so ein Spielverlauf auch dir ein bisschen in die Karten spielt, weil das war ganz ehrlich in den letzten anderthalb Jahren beim GRK sehr, sehr selten, dass der Ball auch wirklich für die Rotjacken gesprungen ist.
Der GRK jetzt einfach am zweiten Spieltag in Folge für eine Trainerentlassung verantwortlich.
Ja.
Zuerst bei Rapid, Stöger, also mitverantwortlich, sagen wir mal so, und jetzt mit Jan Möritz, Blaues Linz. Nächste Runde übrigens Grazer Derby.
Ja, ja. Ui. Ja, interessant, gibt es dann abschließend auch noch User-Frage.
Der Friend is your friend. Ui.
Aber dann bleiben wir doch gleich bei Blaues Linz. Sechste Niederlage in Serie, beendet schlussendlich auch die Ära von Mitja Möritz. Bundesliga-Bilanz von Möritz, 3 Siege, 1 Remis, 11 Pleiten, Punkteschnitt von 0,67 und ja, am Ende zieht Blau-Weiß halt dann doch die Reißleine. 5 Punkte Rückstand mittlerweile schon auf dem GRK auf Platz 11.
Ja, sehr bitter. Ich finde, das hat phasenweise auch ganz gut ausgesehen. Ich finde auch, Blau-Weiß Linz hat jetzt selten einen schlechten Fußball gezeigt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, als ein Sean Weißmann bei Blau-Weiß Linz angedockt ist und den Ronny Waldo wirklich sehr gut ersetzt hat, dass das bergauf geht und dass sie das schon hinbekommen. Nur leider eben, wie es der Harald gerade schön erklärt hat, haben sie diese Partien dann einfach nicht gewinnen können und dann bist du in dieser Negativspirale drinnen und dann kommst du dann ganz schwer raus.
Ich kann die Entscheidung voll nachvollziehen, ja, von Blau-Weiß Linz. Tut mir leid für Mitja Möritz, weil ich glaube, dass er wirklich ein guter Trainer ist und habe mich auch sehr gefreut, als er da erstmals dann tatsächlich die Chance in der Bundesliga gekriegt hat. Ja, in Summe ist es hinten und vorne halt zu wenig gewesen einfach. Mhm. Also sie haben halt hinten offenbaren regelmäßig Schwächen, die halt dramatisch sind. Und sie haben vorne dafür, dass sie mit Weißmann, Ronivaldo und dann ja auch noch mit Gorginger und Seidel wirklich, wirklich gute Leute haben, dafür ist halt auch zu wenig gekommen in Summe.
Ich glaube ja, also da ist das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft worden. Assistent Andreas Garleitner übernimmt jetzt einmal interimistisch. Sportchef Christoph Schösswender hat Folgendes zur Trainerentlassung gesagt. Die negative Entwicklung mit zuletzt 6 Niederlagen in Serie hat uns zu diesem Schritt gezwungen. Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen. Leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung. Anschließend dazu gleich die Frage von Peter via YouTube. Schafft Blau-Weiß Linz mit neuem Trainer noch den Turnaround und wer könnte eurer Meinung nach Trainer werden? Niklas22W hat gleich mal hinzugefügt, kehrt Markus Schopp zurück nach Linz.
Eine Sache noch, bevor wir... Ah ja, jetzt kommt übrigens die Aussendung, der Herr Manfred Zakaria dann Kreuzbandriss.
Okay. Gute Besserung auf diesem Wege.
Ja. Neuzugänge, Blau-Weiß Linz im Sommer. Nico Meier, Dominik Reiter, Jakob Knollmüller, Muki Huskovic, David Bumberger.
Puh, naja.
Spielen überhaupt keine Rolle, allesamt. Ja.
Sind jetzt auch keine Transfers mit einem Fingerzeig auf Richtung, wir greifen oben an nur auf die Top 6, muss man auch fairerweise sagen, finde ich.
Ja. Aber ich meine, man hat ja trotzdem auch viele gehalten, das darf man nicht vergessen. Also gerade, man schaut dann immer nur, wer ist gekommen, aber man muss halt in einem Transfersommer auch schauen, wen hat man im Verein gehalten. Ich glaube, da ist den Verantwortlichen von Blau-Weiß Linz schon auch viel gelungen, diesen Kaderstamm auch zu halten.
Ja, und sie mit schon Weißmann rein sportlich jemanden geholt, der ihnen definitiv weitergeholfen hat und weiterhelfen wird. Ja. Und auch Christopher Zwetko zum Teil okay Leistungen brachte. Schwierige Trainersuche. Schwierig.
Ich tue mir schwer momentan.
Bei dem Trainerverschleiß, den es einfach gibt in der Bundesliga, wird es einfach immer schwieriger zu sagen, wer kommt da jetzt nach. Ja. Gesagt, dann Marco Schopp könntest du überall jetzt eigentlich auch wieder in reinbringen, bei Rapid, genauso wie bei Blau-Weiß Linz. Also ich finde, das ist immer schwieriger geworden, von Saison zu Saison neue Trainerkandidaten zu finden.
Ich habe viel Zeit gehabt bei der Austria gegen WSG-Partie mit Fabio Schaub zu plaudern. Mhm. Liebe Grüße an DWLDW. Da ist neben mir gesessen und dann ist mir die Idee gekommen, was haltet ihr von Folgenden? Die österreichische, nicht die Vereine, sondern die österreichische Bundesliga nimmt Trainer unter Vertrag. Mhm. Und es gibt zweimal im Jahr, nämlich im Sommer und im Winter, einen Trainer-Draft. Und du kannst entweder, du sagst, okay, ich bleibe bei dem Trainer, den ich habe. Mhm. Und wenn nicht, dann gibt es von unten nach oben einen Draft und du kannst halt aus den Trainern, die dann im Topf sind, einfach einen Trainer picken.
Interessante Idee.
Das ist mir zu amerikanisch.
So wie es in der Serie A abläuft. Da gibt es einen Trainerstand von 5 Trainern, die werden einfach austauscht bei den Top-Teams immer. Also das so kommt es mir nämlich vor.
Du hast Trainer, die noch einen Vertrag haben, die aber schon im Urlaub sind, wieder zurück.
Ja, ich meine, schau, für mich eigentlich der passende Bundesliga-Trainer und ich freue mich für ihn, dass er halt Co-Trainer ist bei Crystal Palace und bei Oliver Glasner. Das verdient er sicherlich auch viel mehr, als wenn er jetzt nach Österreich geht und dann Bundesligisten übernimmt. Aber Ronny Brummer hätte eigentlich schon gerne mal als Cheftrainer in der Bundesliga gesehen. Denn denkt man zurück an diese eine Saison mit Blau-Weiß Linz, da sind sie Meister geworden. Da hat er in kurzer Zeit einen Meisterkader geformt, ist dann halt nicht aufgestiegen, aber Ronny Brummer hat schon, finde ich, das Zeug, auch Cheftrainer zu übernehmen.
Vielleicht hat er wieder mal Bock, als Cheftrainer zu arbeiten. Mhm. Ich glaube aber, dass er derzeit eher noch den Weg mit Olli Glasner mitgeht.
Ja, verständlich.
Verstehe es ja.
Da ist sky the limit, also bin ich gespannt, was da noch weitergeht.
Ja, das ist es ja. Also das ist halt die Frage, willst du jetzt Co-Trainer werden, vielleicht von Liverpool oder perspektivisch eben von ganz großen Verein in Europa oder halt Cheftrainer.
Sagst du, ich wäre Cheftrainer und dann wer weiß, wie es ausgeht.
Ja, ist so. Das ist es ja. Also von dem her, obwohl ich glaube, ein Oliver Glasner könnte auch ein Ronny Brummer immer wieder da zurücklotsen, also andocken. Ich glaube, das ist einfach so gut funktioniert, dass er das auch verstehen würde, ein Olli Glasner, wenn er vielleicht einmal, wenn der Ronny das probieren möchte, aber klar, ich glaube, es ist
wieder
sehr schwer.
Liebe Grüße an Schauer Sacramento, ist ja auch nicht beim Mourinho jetzt wieder zurückgekehrt, im Endeffekt hat auch nicht so funktioniert.
Aber Charaktere Oliver Glasner und José Mourinho sind sehr konträr.
Glaubst?
Ja. Würde jetzt schon mal sehen. Also wird auf jeden Fall sehr spannend sein, wer dann schlussendlich auch in der Stahlstadt übernimmt. Wir bleiben in Oberösterreich, wandern allerdings zur SV Oberbank Ried. Da gab es einen 1:0-Sieg gegen den WAC. Die Wolfsberger Wölfe nach wie vor nicht so gut unterwegs. Der Trainereffekt ist ausgeblieben und einmal mehr Kingston Mutant. Weil ich meine, was hat denn der eigentlich für eine Quote in der Nachspielzeit?
Ich glaube, der SV Ried wäre es lieber, wenn er auch schon früher treffen würde, weil gegen den WRC hat er ja auch einige gute Chancen vorgefunden. Ich meine, dass er im Endeffekt dann wieder der Matchwinner war, wird sich alle natürlich erfreuen, aber für die Nerven eines Maximilian Senft sicher nicht ganz förderlich.
Drittes Last-Minute-Goal-Tor, ne?
Drittes schon.
Runde 10 gegen den WRC bei 11er in der 94. Runde 13 gegen Blau-Weiß in der 97. Jeweils zum 2:1, diesmal zum 1:0. Wie kann es da passieren, dass in der, was war das, 95. Minute oder was diesmal?
93.
Minute nach einem weiten Einwurf von Yusuf Maat, wo sich herumgesprochen haben sollte, dass der ganz weit einwerfen kann, ein gegnerischer Stürmer 6 Meter vom Tor frei zum Abschluss kommt.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Aber dann wird es auch schwierig mit einem Trainereffekt. Ja. Kann er auch nichts dafür da aus.
Ja, okay, aber dann hast du, ich meine, Blackout passieren halt. Wir sind jetzt zeitlich ungebunden. In der ersten Minute kann das passieren, kann er in der 97. passieren oder in der 94. Tut natürlich extrem weh, wenn es 0-0 steht und du dann eigentlich keine Möglichkeit hast, dann noch mehr wirklich zu reagieren auf so einen Gegentreffer. Ried macht es wirklich sehr gut. Und was mich ein bisschen überrascht hat, negativ überrascht hat, war eher die Zuschauerzahl in Ried mit 2750. Zuletzt hatten wir am 15. März gegen Lafnitz weniger Zuschauer bei einem Heimspiel gehabt, damals 2650. Also da hätte man ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß die Temperatur ist schlecht. Ich meine, was rede ich? Ich bin nie im Stadion. Aber trotzdem, wir erwarten einfach von den Rieder-Fans ein bisschen mehr Support.
Vielleicht hat es irgendein Adventfestel gegeben. Keine Ahnung.
Das ist ja, glaube ich, auch die Beziehung zwischen dem harten Kern der Fans und der Vereinsführung jetzt, glaube ich, nicht die beste, ne?
Ja, aber trotzdem, also ja. Mainstream-Fans an sich und könnten ja trotzdem mehr ins Stadion pilgern. Aber, verstehst du, vielleicht jetzt aufgrund der Temperaturen auch nicht so attraktiv gewesen. Abschließende Frage von Vendale. Schießt Mutandwa die SVR zum ersten Auswärtssieg gegen Rapid?
Wenn dann in der 94. Ne?
Würde nämlich auch sagen. Also wenn dann nur in der Nachspielzeit davor 1-1-0-0, dann wird es gefährlich. Dann muss Rapid eigentlich Mutandwa einfach mit drei Leuten abdecken.
Das ist auf jeden nicht Fall gut, dann ist Platz für die anderen da. Also.
Ja, die schießen kein Tor. So, das war die Runde der 15. Das war der 15. Spieltag der Admiral-Bundesliga. Wir schließen das Thema ab, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Vaganza-Konferenz.
Sagen nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Vaganza-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit jener von Illy 8900. Eigentlich eine Frage für die Zwarer-Konferenz, aber wir nehmen es mal in die Answer-Konferenz mit. Wer wird Meister in der zweiten Liga? Ist es die schwächste zweite Liga seit langem und da die für die meisten Vereine eine große Chance?
Also der zweite Teil der Frage, ja. Gerade an der Spitze wahrscheinlich tatsächlich so einfach wie schon lange nicht mehr Meister zu werden. Mhm. Wer wird Meister? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Die Admira.
Es keiner der Admira.
Ich gehe auch mit der Admira.
Ja. Ansonsten halt infrastrukturelle FAC und am Städten einfach, glaube ich, noch nicht ready, obwohl der FAC wäre damals ein sehr Zappelstadion gegangen. Also von dem her. Schauen wir. Vielleicht ja dann auch der FAC in der kommenden Saison im Ernst-Happel-Stadion gegen die WSG
Tirol. Oder am Städten in der Raiffeisen-Arena.
Ja. Ja. Oh Gott. Ja, hat sich immer wieder Kooperation ergeben. Ja, also mit
Aske. Aber... Na. Was ist bitte? Na, hört auf, bitte.
Roter Kaufi, 1902 und Felix Neuermann, ähnliche Frage gehabt. Wahrscheinlichkeit im Prozent nach Stöger und Möritz muss nun auch Jürgen Säumel nach einem Spiel gegen den GRK gehen.
Puh, wenn der SK Sturm das Spiel gegen den GRK verlieren sollte, dann stehen die Chancen hoch.
Aber jetzt haben sie gewonnen gegen Happberg.
Ja, das ist jetzt ein bisschen am Mittwoch noch der Nachtrag,
das auch noch,
den man jetzt auch nicht prognostizieren kann. Ich sehe es bei 4%.
30.
Was?
Na, wenn sie das Spiel nicht gewinnen gegen den GRK.
Ja, okay, wenn sie irgendwie so 0-4 wird oder so, ja, dann...
Ich sag, jetzt ist Montag, ist halt schwierig, weil noch diese WSG-Partie halt dazwischen ist. Ja. Wenn das nicht hinhaut und wenn sie gegen den GRK auch verlieren sollten, also ganz ehrlich, dann kann ich mir das schon gut vorstellen.
Na, zu dem Zeitpunkt machst du vor der Winterpause nichts mehr.
Ja. 7%. 7% gebe ich. Und ganz abschließend, Snupo. Wird Semlitsch der neue Hype nach Don Didi? Ja, jetzt ist einmal der Hype Don Didi. Warten wir mal ab. Aber ich meine, wir leben ja den Philipp Semlitsch-Hype schon seit längerem. Also der hat mir bei Lavnitsch extrem gut gefallen. Und SGN war es ein bisschen schwieriger für ihn. Aber WSG, glaube ich, logischer Zwischenschritt, bevor es dann wirklich auch zu einem größeren Verein geht für Philipp Semlitsch.
Er wird sicher beim einen oder anderen Verein jetzt ganz gut gehandelt werden in den nächsten Wochen.
Ja, ja, gehe ich mit.
Passt, wir müssen beenden. Natürlich auch nochmal die Aufforderung, YouTube-Abo. Hey, das sind zwei Männer, die rären, wenn wir so wenig Abos haben. Von dem her macht sie glücklich und auch mich glücklich. Mit einem Abo ist das nämlich möglich. Und 5 Sternen im Podcatcher eures Vertrauens. Das war die Answer-Konferenz. Wir sagen danke fürs Reinklicken und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 1.
Ciao. Servus.